Sehen vorne schon, dass wir heute Abendmahl feiern, dass Jesus uns einlädt zu dieser Mahlfeier. Die Einladung geschieht oft mit einem Wort: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das ist ein Wort aus Psalm 34. Und den Zusammenhang, einige Verse aus diesem Psalm, möchte ich euch uns jetzt vorlesen. Psalm 34, und zwar lese ich die Verse 1 bis 10. Es heißt hier, es ist ein Gebet von David, und der hat dieses Lied gedichtet, als Abimelech ihn fortgejagt hatte, weil David, das war seine letzte Rettung, sich vor ihm wahnsinnig gestellt hatte. Und dann hat er folgendes Lied gedichtet, ab Vers 2. Den Herrn will ich preisen zu jeder Zeit. Nie will ich aufhören, ihm zu danken. Und was er getan hat, das will ich rühmen. Hört es, ihr Unterdrückten, und freut euch. Und preist mit mir die Taten des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Ich wandte mich an den Herrn und er antwortete mir. Er befreite mich von allen meinen Ängsten. Und wenn ihr zum Herrn blickt, dann leuchtet euer Gesicht und euer Vertrauen wird nicht enttäuscht. Hier steht einer, der um Hilfe rief, und der Herr hat ihn gehört und ihn aus jeder Bedrängnis gerettet. Alle, die dem Herrn gehorchen, umgibt sein Engel mit mächtigem Schutz und bringt sie in Sicherheit. Er probt es doch selbst und erlebt es. Der Herr ist gütig. Wie glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Ihr, die ihr dem Herrn gehört, unterstellt euch ihm. Vielleicht bist du hier in einer Situation, wo du sagst, es fällt mir schwer, den Herrn zu ehren für das, was er getan hat. Aber ich lade dich ein, wenn du den Herrn nicht ehren kannst für das, was er in deinem Leben getan hat, bist du herzlich eingeladen, ihn mit mir zu loben für das, was er in meinem Leben getan hat. Vielleicht sind da so viele Ängste, Sorgen, Probleme, dass du eher empfindest, ich kann nicht beten. Erst recht nicht anbeten oder Gott loben. Aber vielleicht können wir das gemeinsam, wenn ich aus meinem Leben erzähle. Vers 7, der David betet, vor dir steht einer, der um Hilfe rief. Vers 5, ich wandte mich an den Herrn und er hat mich gerettet. Vor dir steht einer, der um Hilfe rief. Ich wandte mich an den Herrn und er hat mich gerettet. So ist es. Also hier vor dir steht einer, der den Herrn um Hilfe angerufen hat. Manchmal geht es mir so vereinzelt, dass Leute nachhaken und ungläubig fragen, was, Volker, du kennst Depressionen, du kennst Ängste. Wie kann das sein? Du stehst doch vorne und du sprichst ganz frei zu den Leuten und es sieht alles so locker aus. Oder, dass auch gesagt wird, Mensch, du hast doch Familie, du hast doch eine tolle Familie, du hast doch alles, du hast einen Job, du bist doch sonst so gesund, das kann doch gar nicht sein. Dahinter verbergen sich zwei Irrtümer. Der eine Irrtum ist der, du kannst an der Äußerlichkeit eines Menschen kannst du nicht ablesen, wie es in seiner Seele aussieht. Manchmal kann das sein wie ja, in der früheren DDR. Da waren so ein paar Häuser rausgeputzt nach außen, die Fassade. Bist du einmal nach hinten rumgegangen, hast du gesehen, was da alles gestützt werden muss und bald zusammenkracht. Du kannst einem Menschen nicht im Gesicht ablesen, wie sein innerer Zustand ist. Wer das meint, der liegt oft falsch. Es ist manchmal geradezu eine Kunst, dass man, obwohl es einem wirklich dreckig geht, nach außen so tut, als sei alles in Ordnung. Der zweite Irrtum ist der, zu meinen, dass ich seelische Nöte, psychische Erkrankungen etwas zu tun hätten mit den äußeren Umständen, in denen ich lebe. Das ist dann so die Gleichung, Mensch, wenn doch äußerlich alles gut ist, materiell versorgt und so stimmt alles, dann kann das doch wohl nicht sein. Das ist ein Irrtum, weil solcherlei Krankheiten nichts mit den äußeren Umständen zu tun haben. Es betrifft Leute, die in allen möglichen Lebensverhältnissen leben. Ich habe, wenn ich zurückschaue, seit meiner Jugendzeit, und ich bin ja, wie ich mich da outen will, 66 geboren, und das heißt also Jugendzeit, 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre, kenne ich in meinem Leben massive Ängste, also Angststörungen, Zwänge und Depressionen. Was bedeutet das? Das ist auch wichtig für manche vielleicht zu erläutern, zu erklären. Denn manche verwechseln, wenn sie was von Depressionen hören, das mit mal einen schlechten Tag haben oder mal schlecht drauf sein. Du kannst dir das so vorstellen, es gibt einen Unterschied, ich sag mal, wenn du eine Erkältung hast, dann hast du ein bisschen Husten, hast du ein bisschen Schnupfen, vielleicht läuft die Nase und es geht dir nicht gut. Hast du aber eine Grippe, dann hast du über 39 Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und du bist da niedergelegt. Also dann ist es vorbei, dann liegst du, dann ist Schluss. Und so muss man auch, ich sag mal, den qualitativen Unterschied verstehen zwischen dem, was alltäglich ist, was jeder erlebt, und dem, was dann wirklich, ich sag mal, was wir als Krankheit beschreiben. Eine Depression etwa bedeutet, dass dir, wie bei einer Luftmatratze, es wird dir über Nacht die Luft rausgelassen. Die Luft, die Kraft zum Leben, sie entweicht, sie ist nicht mehr da. Das heißt, du wachst auf und du kannst gleich liegen bleiben, weil da nichts ist, was dich antreibt. Einfach weg, ins Bodenlose gefallen. Und eine Angststörung ist etwas anderes als was Leute kennen, sich vor dem Zahnarzt zu fürchten oder andere Dinge, wo du sagst, ach Mensch, das macht mir aber Angst. Die liegt dann vor, wenn dein Denken und dein Fühlen, dein Handeln völlig von Angst besetzt wird und sie dich auffrisst. So sehr, dass sich das körperlich ausdrückt. Das heißt, du kannst nicht mehr atmen. Die Atmung ist beeinträchtigt. Du hast keine Durchblutung mehr. Die Durchblutung ist irgendwie futsch. Und du bist gelähmt. Du wirst von einer fremden Macht besetzt. Du kannst nicht logisch denken. Du kannst dich auf nichts mehr konzentrieren, weil nur noch die Angst in dir herrscht. Vielleicht kennt ihr diesen von Rainer Werner Fassbinder, sein berühmtester Film Angst essen Seele auf. Das ist ein guter Titel für das, was Angst macht. Sie frisst die Seele auf. Sie nimmt dich ganz in Besitz. Angst wovor? Das sind nachvollziehbare Dinge, sind aber auch nicht nachvollziehbare Dinge. Manche Sachen sind, man sagt rational, manche sind nicht rational. Angst vor Krankheit, Angst vor körperlichen Veränderungen, Angst vor der Strafe Gottes, Angst davor, Jesus könnte jetzt wiederkommen und dann bin ich verloren, Angst vor der Dunkelheit, Angst vor der Nacht, Angst vor Verletzungen, Angst vor anderen Menschen, Angst vor Verlusten, dann auch Angst vor dem Verrücktwerden und davor jetzt völlig durchzudrehen und zu guter Letzt einfach nur noch Angst vor der Angst. Letztlich Angst vor dem Leben. Manchmal damit verbunden sind Panikattacken. Das gibt es auch umgangssprachlich. Leute sagen, Mensch, da habe ich eine Panikattacke gehabt. Wenn du das wirklich hast, dann meinst du stirbst. In dem Augenblick glaubst du wirklich, jetzt ist es vorbei, jetzt sterbe ich. Panikattacken. Und vereinzelt hat, es gibt wohl da einen Trick der Seele oder der Psyche, habe ich das vereinzelt erlebt, wenn die Bedrohung zu groß wird, dann taucht die Seele einfach ab. Man sagt, sie dissoziiert. Also das ist wie wenn du unter Wasser tauchst. Du hörst nicht richtig, du siehst nicht mehr richtig, du tauchst einfach ab als Schutz. Und solcherlei Dinge waren mit der Grund dafür, warum ich ja auch in meinem Beruf aufgehört habe, warum ich als Pastor aufgehört habe. Wir sind ja dann umgezogen nach Witten. Ich habe eine Umschulung gemacht, habe einen ganz neuen Beruf gelernt, was Kaufmännisches gelernt und habe dort ärztliche Betreuung erlebt, also mal ambulant, mal stationär, eine Therapie gemacht. Vor allem aber bin ich auch geistlich, also im Glauben, völlig durchgerüttelt worden. Denn, wenn man so will, hatte ich so eine Art Runderneuerung nötig, denn meine Angst vor Gott hat mich völlig blockiert. Die Bibel sagt im 1. Johannesbrief, dass Gott Liebe ist. Und die Liebe die Furcht vertreibt. Angst und Furcht sind nicht in der Liebe. Und das galt es kennenzulernen. In meiner Not habe ich, wie es hier heißt in dem Psalm, ich habe Gottes Angesicht gesucht. Gottes Angesicht gesucht. Also Gebete, wie das vielleicht manch einer von euch auch schon mal gesprochen hat, nämlich zu beten, Herr, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Hol mich hier raus. Und genau das hat der Herr getan. Genau das hat er getan. Das fing damit an, dass ich eine Arbeitsstelle bekommen habe und ich habe das nicht mehr für nötig, für möglich gehalten. Ich dachte, Mensch, dann nimmt dich keiner und es gibt so viele Probleme und so viele Absagen und habe mich beworben und beworben und dann habe ich eine Arbeitsstelle bekommen, in der habe ich dann 2 Jahre gearbeitet in einem kaufmännischen Beruf. Und das Nächste und ich sag mal das Größte ist für mich das, dass der Herr mir wirklich und wahrhaftig die Ängste genommen hat. Ich habe nachher überlegt, wie ist es passiert, wie kam es dazu? Ich denke, ein erster wichtiger Schritt war für mich, das hat etwas mit mir zu tun, nämlich ich habe mich an einer Stelle entschlossen, dem Herrn zu vertrauen. Und es war ein Entschluss von mir. Das vereinzelt erzählt, neulich im Hauskreis hatten wir das auch. Ich war so voller Fragen, so voller Zweifel. Und ich habe gespürt, ich komme so gar nicht weiter. Ich kann in 20, in 30, in 40 Jahren werde ich immer noch dieselben Fragen haben, immer noch dieselben Zweifel haben. Also habe ich einen Entschluss getroffen, nämlich den Entschluss, Gott zu vertrauen. Und Vertrauen ist es ja gerade darum, weil ich Fragen habe und weil ich Zweifel habe. Hätte ich sie nicht, wäre alles perfekt, wäre es kein Vertrauen. Aber diesen ganzen Müll einmal zurückzustellen, es einfach zu halten und sagen, du bist mein Gott und ich möchte jetzt vertrauen und ich suche dich. Das war das Erste. Und das ist ja eben das Zweite. Ich habe wirklich, wie der David hier sagt, Gottes Angesicht gesucht. Und das meint, die Sehnsucht, dem Herrn wirklich zu begegnen, wirklich Gott zu begegnen, ihn zu suchen, mit ihm verbunden zu sein. Das heißt, im Gebet keine praktische Übung zu vollziehen, sondern im Gebet Gottes Herz zu suchen, beim Lesen der Bibel nicht etwas in den Kopf zu sammeln an Richtigkeiten, sondern Gottes Angesicht zu suchen beim Lesen der Bibel. Wenn ich den Gottesdienst besuche, damit zu rechnen, Gottes Angesicht zu suchen, ihm zu begegnen. Beim Lobpreis, wenn ich ihn lobe, wenn ich ehre, Gottes Angesicht zu suchen. Und dann ist für mich genau das geschehen, was David hier in Vers 6 beschreibt. Er sagt: Wenn ihr zum Herrn blickt, dann leuchtet euer Gesicht, sagt er hier, Vers 6. Wenn ihr zum Herrn blickt, dann leuchtet euer Gesicht. Das ist ein wunderschöner Vers. Ihr kennt das vielleicht aus dem zweiten Buch Mose. Der Mose, der auf den Berg Sinai gestiegen ist, das heißt dort, er war 40 Tage und 40 Nächte dort oben. Und er ist Gott nahe gekommen. Und er hat danach gesucht, Gottes Angesicht sehen zu dürfen. Und als er runterkam, das kann man nachlesen, 2. Buch Mose, Kapitel 35, da heißt es, dass sein Gesicht so leuchtete, dass das Volk es nicht ertragen konnte. Der Kerl war einfach zu hell. Der hat so viel von Gottes Herrlichkeit empfangen, dass der leuchtete aus allen Poren. Und er musste sein Gesicht verdecken, heißt es dort, wenn er dann mit dem Volk redete. So hat der geleuchtet. Warum? Schau, die Bibel sagt, dass Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, sagt Johannes. Jesus sagt, ich bin das Licht für diese Welt. Der Herr ist Leben. Der Herr ist Licht, der Herr ist Liebe und er ist Kraft. Und schau, wenn du wirklich sein Angesicht suchst und wenn du ihm begegnest, je näher du Christus kommst, er strahlt etwas aus und das lässt dich strahlen. Und das macht dich hell. Das macht dich hell. Wenn ihr zum Herrn blickt, dann leuchtet euer Angesicht. Ihr kennt vermutlich alle, die sind ja ganz schwer im Kommen, diese Solarlichter, die man sich in den Garten stellt, diese Leuchten, die also tagsüber die Sonnenstrahlen sammeln und dann abends, wenn es dunkel wird, hast du dann die Leuchten im Garten stehen. Sieht man eigentlich fast in jedem Garten jetzt. Es ist letztlich genau so, wenn du Gottes Gegenwart erfährst und spürst, und seine Strahlen, sein Geist dich durchleuchtet. Du leuchtest so, man könnte dich in den Garten stellen, dich einrammen als Leuchte für den Garten. Wenn du seine Strahlen empfängst. Und wo Jesus einzieht, wo Christus einzieht, da müssen dunklen Geister, sie müssen verschwinden. Ich komme zum Schluss mit dem, was ich persönlich hier in diesem Psalm lese. Ich stelle heute fest, die Ängste sind ausgezogen. Sie sind ausgezogen. Manchmal streifen sie noch so um das Haus meiner Gedanken herum. Manchmal sehe ich aus dem Fenster und sehe sie draußen. Und dann bekomme ich einen Schreck. Dann schließe ich alle Fenster und Türen und dann bete ich, Herr, lass sie nicht hereinkommen. Lass sie bitte nicht hereinkommen. Und hier heißt es in Vers 8, alle, die den Herrn gehorchen, umgibt seine Engel mit mächtigem Schutz und bringt sie in Sicherheit. Und sie bleiben draußen. Es ist wie so ein Schild, wir müssen draußen bleiben. Das gilt für solcherlei böse Geister. Geblieben sind mir noch depressive Phasen, und ein paar der körperlichen Symptome, die ich auch von damals her kenne. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich vorher erlebt habe. Ich wandte mich an den Herrn und er antwortete mir. Er befreite mich von allen meinen Ängsten. Und wenn ihr zum Herrn blickt, dann leuchtet euer Gesicht und euer Vertrauen wird nicht enttäuscht. Hier steht einer, der um Hilfe rief und der Herr hat ihn gehört und ihn aus jeder Bedrängnis gerettet. Alle, die dem Herrn gehorchen, umgibt sein Engel mit mächtigem Schutz und bringt sie in Sicherheit. Er probt es doch selbst und erlebt es. Der Herr ist gütig. Wie glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Was ist das für ein Herr? Von welchem Herrn reden wir überhaupt? Wir reden von Jesus. Von Jesus, dem Sohn Gottes, der für dich gestorben ist und auferstanden. Von dem reden wir. Und in diesem Geschehen, im Sohn Gottes und darin, dass er ans Kreuz gegangen ist, liegt die Überwindung aller Dunkelheit, aller Schuld, auch allem Versagen in deinem Leben. Es ist bezahlt, es ist überwunden. Und Gott sieht dich in Jesus an und er sagt, so bist du mir recht. Gerecht gesprochen, geheilt durch das, was Jesus für dich getan hat. Und darum bist du eingeladen, so wie David das hier sagt, kommt, schmecket und sehet, wie freundlich dieser Herr ist. Mit deinem Leben, mit dem, was dich bindet, mit dem, was dich hält, mit dem, wo du hingefallen bist, mit dem, was dich anklagt, zu kommen zu diesem Herrn. Schmecke und sehe das und vertraue dich Christus an. Es gibt nichts Vergleichbareres, als Jesus zu schauen und seinen Frieden, seine Kraft zu erleben. Vers 9, erprobe es doch selbst und erlebe es. Schmecke und sehe, wie freundlich der Herr ist. Wie glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Und vielleicht ist es für dich das erste Mal. Vielleicht hörst du das auch so zum ersten Mal. Dann ist es ein Schritt des Vertrauens, des Glaubens, zu Jesus zu kommen und zu sagen, Herr, ich nehme das in Anspruch. Meinem Leben. Und in Vers 10 heißt es dann, und wenn du dem Herrn schon gehörst, und wenn du dem Herrn schon gehörst, dann unterstelle dich ihm neu. Dann unterstelle dich ihm neu. Gib dich hin, nimm das, was er dir gibt und bietet, in diesem Kreuz, in Jesu Sterben und in seiner Auferstehung. Da liegt unser Heil, unser Leben, das, was Gott uns verheißen hat. Darum schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Gott ist nichts unmöglich. Es ist ihm nichts unmöglich. Was immer deine Situation ist, Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Amen.